Schwarzwald versus
Herzlich willkommen, liebe Ringhörerinnen und Ringhörer. Das ist die aktuelle Folge.
Folge Nummer 7 bereits.
Mitten im April. Schwarzwald versus
Seidel.
Ja genau, ich bin Seidel und mir gegenüber sitzt Schwarzwald wieder mal hier im Podcast-Studio. Und ja, wir beginnen damit, uns jetzt ein paar nette philosophische Gedanken um die Ohren zu hauen und werden heute sehen, wer siegreich aus dem K.O.-Gedankengefecht hervorgeht. Ich freue mich sehr auf diese Folge. Es wird um einen preußischen, altpreußischen Denker, der mir sehr am Herzen liegt, gehen. Immanuel Kant. Wir feiern heute, nicht heute, sondern heuer, das 300-jährige Jubiläum. Und wir werden uns einiges zu Kants Ideen, auch zur Geschichte und warum vielleicht dieser Philosoph einige Menschen so fasziniert, das werden wir uns heute etwas genauer ansehen.
Genau, und davor kommen wir aber in die erste Runde, die Eröffnung. Und wie ihr wisst, schmeißen wir uns hier neue, spannende Beobachtungen, die an Aktualität nicht zu überbieten sind, an den Kopf und bewerten diese dann. Und würde sagen, starten wir mit Runde 1, oder?
Round 1, fight!
Ja, meine heutige Eröffnung ist Manifestieren auf TikTok. Und das war für mich eine Beobachtung, die ich irgendwie in den letzten Wochen gemacht habe. Ich muss sagen, ich war auch nicht ganz fair. Ich bin selber in ein Podcast-Format hineingekippt, der SRF-Podcast zu Philosophie. Und da wurde über den Megatrend Manifestieren gesprochen. Was ist das? Auf TikTok gibt es gerade so einen Trend, kombiniert mit natürlich YouTube und dann auch den Ableger auf anderen Social-Media-Plattformen wie Instagram, wo uns Influencerinnen und Influencer erklären, wie man Dinge, die man sich wünscht, die man unbedingt haben will, die man erreichen will, vielleicht auch Beziehungen, die man haben will, Jobs, Geld, you name it, wie man die manifestieren kann. Erstens mal über den Gedanken, das einfach zu bekommen oder schon bekommen zu haben und dann so zu tun, so zu leben, als ob es schon da wäre. Und mit diesem Manifestieren regt man sozusagen, um es jetzt einfach zu erklären, das Universum dazu an, einem dies zu geben. Ich weiß, der erste Kritikpunkt wäre bei dieser Sache, das ist schon sehr alt, das gibt es beim Universum bestellen, denn den Parkplatz haben schon die Esoterikerinnen und Esoteriker in den 80er und 90er Jahren beim Lidl oder beim Hofer bestellt oder beim Aldi. Aber der neue Trend ist der, dass auf TikTok wirkliche Videos gestartet werden, wo das ja wie eine Werbekampagne nach außen geht. Ist dir das auch schon aufgefallen, lieber Schwarzwald?
Nein, überhaupt nicht. Und das ist dann quasi einfach diese tollen unter Anführungszeichen, liebe Ringhörerinnen, diese Mindset-Coaches.
Ganz genau.
2.0 und jetzt nur mit wirklich nochmal mit forcierter Attitüde auf TikTok anscheinend.
Nein, ich muss sagen, das Manifestieren hat schon noch was anderes. Theologisch ist es super interessant, weil es manchmal dann auch dieses Universum, dass das sozusagen dann für einen manifestiert. Ja, es wird so beworben wie so eine neue Form des Gebets. Es ist aber kein richtiges Gebet. Es ist fast immer mit einem gewissen Ego-Wunsch verbunden, wo ich mir zum Beispiel dann die Freundin, den Freund sozusagen schon manifestiere, bevor ich jemanden kennenlerne, damit die Beziehung nicht toxisch wird und so weiter. Oder ich manifestiere meine erste Million. Das Gefährliche daran, das ich manchmal sehe, ist, dass dann über irgendwelche Religionsmuster, also so mit im Mantel neuchristlicher Auffassungen und so, kommt das dann auch auf einem zu und so weiter. Also das ist gerade so ein Trend, Kurzvideos, wo gezeigt wird, ich habe das alles geschafft, ich habe das manifestiert, mach das doch auch. Sei dabei, nimm an meinem Kurs teil und so weiter.
Okay. Auch wenn ich es nicht mitbekommen habe, da gebe ich dir den Punkt, weil ich mir einfach sehr gut vorstellen kann, dass dieser, wie sage ich es jetzt, ohne ein derbes Wort zu verwenden, dieser Unsinn wieder Hochkonjunktur hat. Von dem her bekommst du von mir den Punkt bei der Eröffnung.
Klasse. Ja, danke dir. Kurzes Plus vielleicht dafür. Also Es ist ja mal nicht schlecht, glaube ich. Ich habe im Vorfeld auch mit einigen Leuten ein bisschen drüber diskutiert. Es ist einmal nicht schlecht, sich selbst im Mindset, das wäre ja eigentlich der Inhalt einer ganz schlichten Verhaltenstherapie, dass ich eine Art positives Denken etabliere für mich, für persönliche Wünsche. Das ist ja mal nicht schlecht, so in die Welt zu gehen und dann Veränderungen anzustoßen. Als Unsinn verstehe ich es auch dann, wenn es gefährlich wird und so weiter. Da hast du vollkommen recht, also wenn es so sektenhafte Züge annimmt.
Ja, ganz ehrlich, ich könnte tatsächlich wahrscheinlich eine ganze Folge, also einen K.O.-Gedanken über diese Mindset-Coaches führen.
Das wäre spannend.
Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt.
An diesem Punkt danke ich für den Punkt und gebe an dich.
Genau. Meine Beobachtung ist so viel unernster als deine Beobachtung und also sie könnte gar nicht an Unernstlichkeit übertroffen werden. Und zwar ist mir aufgefallen, der neue, sagen wir seit letzten Herbst beginnende oder seit letzten Spätsommer beginnende und jetzt in alle Richtungen ausufernde Trend der Pistazie. Die Pistazie erobert die kulinarische Welt Europas und den Staaten und wahrscheinlich überall.
Zurück, muss man
Zurück.
Fast sagen, oder?
Es hat begonnen mit Pistaziencroissants, dass diverse neue Lokale und Cafés und Patisserien Pistaziencroissants im Angebot hatten. Mittlerweile erstreckt sich das über weite Teile der Süßspeisen. Es gibt jetzt einen neuen sizilianischen Laden in Wien, der jetzt so ein großes Pistazienbrot anbietet, das für 40 Euro verkauft wird. Ich war ganz kurz hin und her gerissen, ob ich heute diesen K.O.-Gedanken vordringen will. Aber wir waren ja vorher gerade bei einer großen Handelskette. Und während du dir dein Getränk für diese Aufzeichnung geschnappt hast, habe ich gesehen, es gibt jetzt Pistazienkekse und so spezielle Pistachio-Kekse, die ganz neu und beworben. Und da habe ich gewusst, okay, es muss das sein. Für alle Interessierten...
Du hast das manifestiert praktisch.
Genau, ich habe mir diese Pistazien...
Im Supermarkt manifestiert.
Diese Pistazienwelle quasi in meinen Gedanken manifestiert. Meine Frage direkt, bevor du mal sagst, ob du den Punkt bekommst, hast du auch schon ein Pistazien-Croissant dir gegönnt?
Ja, tatsächlich. Also ich glaube, wir sind heute einfach sehr nett gestimmt, was mich für meinen K.O.-Gedanken auch nochmal um einiges besser stimmt. Ja, du kriegst den Punkt nicht, weil ich ein Kulinarik-Kenner bin oder ein Gourmet, was das betrifft. Aber das Pistazien-Croissant ist mir jetzt auch wirklich mittlerweile in ganz vielen nicht Italo-Küchennahen Betrieben auch aufgefallen und untergekommen. Insofern, ja, also Pistazie ist definitiv zurück, würde ich sagen. Also als ganz neuer Trend, das würde ich nicht unbedingt durchgehen lassen, aber du kriegst den Punkt auf jeden Fall. Das Pistazien-Croissant und vor allem die Dinge, die ich jetzt nicht überprüfen kann, aber irgendwelche Pistazientorten etc. Ich glaube, dass Italien nicht dieses Problem hat, dass Pistazie irgendwann mal weg war, aber in Österreich oder in Wien, so im nahen Umfeld, definitiv. Pistazie ist gerade da. Ich weiß nicht, ist es nicht sogar Eis des Jahres oder ist es Stracciatella oder irgendwas? Ich bin mir nicht ganz sicher. Schreibt uns bitte, was ihr glaubt, was das Eis des Jahres ist oder wir recherchieren selbst.
Und da natürlich, da wir jetzt beide einen Punkt eingeholt haben, ihr habt wieder die Chance, 2 Wochen lang auf die Eröffnung einzugehen und abzustimmen auf unserem Instagram-Profil. Genau. Entweder für
Manifestieren auf TikTok.
Oder für das Comeback des Pistazien-Croissants-Süßspeiser.
Genau. Und wenn ihr mit uns vollkommen übereinstimmt, dann manifestiert euch doch bitte gleich das nächste Pistazieneis.
Gut, gehen wir in Runde 2.
Round 2, fight!
Ja, der K.O.-Gedanke. Wie schon angekündigt, wir werden uns heute mit einem unter Anführungszeichen Meisterdenker der Aufklärung beschäftigen. 1724 bis 1804, am 22. April geboren, Immanuel Kant, Königsberger Philosoph. Er hat eine lange Geschichte hinter sich und ich will jetzt nicht den gesamten Inhalt aller Diskussionen, die jetzt in diesem Kant-Jahr, wie es aufgerufen wird, unsere nördlichen Nachbarn sind ja da viel, viel weiter vorne und mehr damit unterwegs. Also in ganz Deutschland wird ja das in vielen Museen, in vielen Gesprächen, Podcasts, wird Immanuel Kant gerade gefeiert, kritisiert und seine ganzen Thesen, seine Philosophiegeschichte nochmal durchgedacht. Das will ich hier jetzt so heute nicht machen, auch wenn es natürlich spannend wäre, so die die Pedanterie Kants, die ihm immer wieder vorgehalten wird, dass man nach dem Königsberger Philosophen die Uhr stellen konnte, weil er immer am Tag zur selben Zeit seinen Spaziergang gegangen ist und er kaum aus Königsberg rausgegangen ist. Da gibt es alle möglichen Diskussionen dazu, da gibt es auch Verfechter, die sagen, ja, so war es ja gar nicht, der war ja ein absoluter Billard-Fan und so weiter. Und hat da auch, war auch Billardmeister und hat da natürlich mit anderen gespielt, mit anderen hat da viele Gegner besiegt und war ein geselliger Mensch.
Kurze Zwischenfrage. Das Billardspiel, also ich nehme jetzt einen Pool oder so ähnlich, ist schon so alt.
Ja, angeblich.
Das war aber tatsächlich nicht bewusst.
Ich muss auch sagen, genau diesen Punkt, diese Biografie-Inhalte Kants, habe ich jetzt nicht wirklich recherchiert, weil sie für mich auch zu kleinkariert manchmal sind.
Anmerkung der Redaktion. Die Anfänge des Billardspiels reichen bis ins 13. Jahrhundert zurück. Ab Mitte des 16. Jahrhunderts war Billard bereits an zahlreichen Höfen der europäischen Königshäuser etabliert.
Für mich war es einfach spannend, diesen unter Anführungszeichen Meisterdenker herzunehmen und nochmal drüber nachzudenken, bei aller Kritik, die ich jetzt auffächern werde, zu überlegen, was an seiner Philosophie und an seinem Denken und an den Folgedenkerinnen und Denkern ist eigentlich so wichtig für vielleicht das Abendland oder vielleicht für die gesamte Welt, den gesamten Globus, für alle Menschen oder für alle vernunftbegabten Wesen, so wird es wahrscheinlich Kant sogar sagen, also die Gemeinschaft der vernunftbegabten Wesen. Was ist so der Inhalt von Kants Denken? Er hat einige Kritiken geschrieben, Kritik der Urteilskraft, Kritik der reinen Vernunft, das ist wahrscheinlich sein Hauptwerk, aber auch Werke wie Zum ewigen Frieden, ein Spätwerk, das sehr spannend noch wird, das wird auch meinen Co-Gedanken hoffentlich gut unterstützen. Man könnte jetzt seine gesamte Philosophie komplett durchgehen. Das, was er immer mit Kritik meint, ist eigentlich etwas anderes, was wir heute darunter verstehen. Es ist nicht eine Kritik, wie sie irgendwo geschrieben wird, zum Beispiel über diesen Podcast oder so, wie der sich gut oder schlecht verhält im Gegensatz zu anderen Podcasts oder wie der Inhalt interessant oder nicht interessant ist, sondern bei der Kritik geht es darum, Dinge aufzutrennen. In Immanuel Kants Denken war es mal wichtig, die Wissenschaft als Naturwissenschaft auf die Beine zu stellen und auf der anderen Seite irgendwie sowas wie Philosophie, Theologie zu etablieren und die wieder klar zu trennen, also Kritik, und dann wieder nebeneinander auszurichten. So viel dazu. Für mich spannend oder wichtig ist, und da wollten wir uns gemeinsam ein bisschen drauf stürzen, Kant wird immer wieder vorgeworfen, dass er einfach ein wirklich grässlicher und inhumaner Rassist in seinem Denken war. Also, dass er rassistische Züge in allen seinen Werken hat, dass die Inhalte immer wieder in die Richtung gehen, die vernunftbegabte Menschheit sei zwar eine globale Menschheit, aber es gibt, und so wird es hier auch getitelt in der Zeitgeschichte-Ausgabe, in einem Artikel von Andrea Mahlen-Esser von der Universität Jena, er nennt dann die Menschen, Zitat Immanuel Kant, angehende Menschen, also alle, die nicht Euro-Weiße sind, Euro-Weiße Europäer sind, auch sehr bewusst auf Männer verwiesen, also weiße Europäer, alle anderen, Frauen und andere ethnische Gruppen, wie auch immer man das dann bezeichnet, angehende Menschen. Das kommt immer wieder in seinem Werk durch und das stört nicht nur eigentlich den Philosophieansatz Kants, wenn man den jetzt hochhält, sondern es ist wirklich, und das wäre jetzt ein Teil meiner These, so ein bisschen ein Fremdkörper in seinem Denken. Vielleicht ganz kurz dazu, und das ist das, worauf ich hinaus will. Immanuel Kant hat in seinem Werk nicht nur diese Kritik zwischen Wissenschaft und Philosophie, Theologie, also eine Art wirklich Wissenschaftstheorie aufgestellt, die bis heute noch sehr gut verwendbar ist, um sie durchzudidaktisieren und durchzudenken, sondern auch eine Moralphilosophie, die sehr tiefgreifende Folgen nicht nur für Europa, sondern international hatte. Bei ihm ist das Schlagwort moralischer Universalismus. Das heißt, ein Moralkonzept, das für alle, und da sind sie jetzt wieder, vernunftbegabten Wesen, also für die gesamte Menschheit gedacht ist. Die Menschheit als Gemeinschaft. Was dann der Inhalt dieses Universalismus ist, ist eigentlich das Abzielen auf den sogenannten, und da kommt wieder ein kantisches Vokabel, kategorischen Imperativ. Den kennst du sicher oder hast du schon mal was davon gehört. Ich will ihn aber jetzt ganz kurz einfach wiederholen. Die meisten Ringhörerinnen und Ringhörer von uns haben zumindest eine Idee davon, was das ist. Ich lese jetzt auch eine Zitation davon vor, die ich sehr spannend finde. Also in dieser Form wäre es, handle nur nach der Maxim, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie allgemeines Gesetz wird. Es geht um eine Maxim des Handelns, also um diesen Antrieb des Handelns, den Inhalt des Handelns, von dem du aber zugleich wollen könntest, musst, ja, dass es ein allgemeines Gesetz für alle Zeit ist. Also nicht nur etwas, das ich jetzt gerade voluntaristisch im Moment gut finde, sondern es kann nur für alle Zeit ein Gesetz als Inhalt sein. Und das schließt aber die gesamte Menschheit ein. Was ist der Output davon? Die Menschenrechte. Ja, die Declaration of Human Rights, also die Deklaration der Menschenrechte als internationale Idee, wie Menschen oder eben vernunftbegabte Wesen, die Menschheit in sich verpflichtet ist, gegenüber einander zu verfahren. Die Idee der Vereinten Nationen, die UN, ja, man mag von denen wieder halten, was man will, ja, und wie gut die UN operiert hat und so weiter. Also solche Weltbürgerschaften, eine Art Weltregierung, diese Dinge sind im kantischen Denken verankert und haben da ihren Anstoß bekommen. Auch in seinen Spätschriften, trotz der vorhin schon erwähnten Problematik, Antikolonialismus und solche Dinge. Ja. Er hat da immer wieder so Anklänge, was er am Kolonialismus eben gerade aus dem Grund eines moralischen Universalismus einfach nicht gut findet. Und überhaupt eine radikale Friedensethik, die bekannt vorkommt. Was damit verbunden ist und was jetzt meinen K.O.-Gedanken betrifft, ist jetzt die wichtige Frage für mich, ist es nicht absolut notwendig, nicht nur zulässig, sondern notwendig, die Person Immanuel Kant mit seinem Rassismus, seinem Denken, seinem Problematischen, von seinem Universalismusprogramm, das so vieles angestoßen hat, das nicht nur eurozentristisch ist, sondern das wirklich für die gesamte Welt ein universalistisches Programm, ein Friedensprogramm, eine Friedensethik, eine Menschenrechtsethik und so beinhaltet, dass man das nicht fallen lässt, nur mit der Person Immanuel Kant. Und da kommen wir natürlich in eine Debatte und da bin ich gespannt jetzt auf deine Retour, auf deinen Retourschlag. Wir haben einmal darüber gesprochen, Künstler von seinem Werk zu trennen. Hier hätten wir ein bisschen so als Philosophen, als Privatperson, deshalb sage ich auch Meisterdenker unter Anführungszeichen. Ich finde dieses Bemühen immer, dass es Meisterdenker gibt und es sind dann immer eigentlich fast nur Männer, die da genannt werden, Aristoteles, Platon, Hume, Kant, ja, und so weiter. Das finde ich ein bisschen gefährlich, aber wenn man das jetzt durchdenkt, kann man den Philosophen mit seinem gesamten Background von seinem Werk, von seinem Gedanken trennen oder eben nicht.
Okay, ich habe dich jetzt bewusst relativ lange solo reden lassen, weil ich jetzt richtig gespannt drauf war, okay, in welche Richtung bringst du Kant? Kant macht so viele potenzielle Themen auf. Du hast dich ein bisschen angestoßen in deiner Denkschelle letztes Mal, dass es dir genau um diesen Ansatz mit dem Rassismus geht. Bevor ich jetzt quasi auf meine Gegenargumente eingehe, nur so ein paar Gedanken mal vorab. Ich glaube, und das teilen Kant und dann vor allem dann der Aristoteles, und es baut sich halt aufeinander auf, so wie der Kant diesen Rassismus, diesen modernen, quasi man sagt ihm nach, für alle Ringhörerinnen, Kant sagt man nach, dass er den modernen Rassismus begründet hat. Und dieser wiederum basiert aber auf Aristoteles. Aristoteles, im Gegensatz zu Platon, der behauptet hat, es kann jeder und jede ein Philosoph, eine Philosophin sein, und Aristoteles ganz klar getrennt, nein, wie heißt dieser Beruf, Schuster, bleib bei deinen Leisten, war Aristoteles ein Verfechter davon, dass Frauen ausgeschlossen sind vom Philosophenstand und aber auch, dass eigentlich nur Menschen, die in der Polis leben, im mediterranen Klima quasi dazu befähigt sind, kognitiv überhaupt Philosophen und dem Fall wirklich nur Philosophen zu sein. Die Menschen im Norden,
sagen nur, also die nicht mal sich wirklich artikulieren können, also die Barbaren, die Barbaroi, die sind auch nicht Teil der Polis und können natürlich keine Philosophen sein.
Genau, denn im Norden war es zu kalt und im Süden war es zu heiß. Und deswegen waren im Norden nur die Barbaren ansässig und die Sonne schmilzt quasi das Hirn weg. Das waren im Süden, das waren Menschen, vor allem im afrikanischen Kontinent und da südlich von Griechenland allgemein, eher nur als Sklaven dienlich im aristotelischen Sinne. Und Kant, meiner Meinung nach, baut mit seinem modernen Rassismus auf diesen auf. So viel dazu. Und gehen wir jetzt gleich mal auf diesen Punkt, wo du mir quasi meinen ersten Gegenschlag schon ein bisschen vorweggenommen hast. Ich habe schon gedacht, wirst du mir jetzt quasi, weil du ja von mir weißt, wie ich zu diesem Künstler- und Kunsttrennen-Aspekt stehe, wirst du mir das jetzt gleich ein bisschen vorwegnehmen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja ein ganz, ganz starker Verfechter davon, Kunst und Künstler bzw. Kunst und Künstlerin nicht voneinander zu trennen. Mhm. Nicht aus dem Gesichtspunkt, der heute, also in deinen aktuellen Diskussionen oft diskutiert wird, mit quasi, die Person muss für die Verantwortung einstehen, sondern tatsächlich aus einer anderen Perspektive heraus, und zwar meiner eigenen, als Künstler, als Musikschaffender, dass ich als Künstler nicht wollen würde, dass jemand mein geistiges Eigentum, das ich produziert, erschaffen, entwickelt habe, von mir als Persona trennt. Denn ich habe ja quasi einen Teil meiner Lebensgeschichte in dieses Werk hineingearbeitet. Ergo wäre es ähnlich bei meinen philosophischen Überlegungen, dass ich nicht möchte, dass nur, weil vielleicht der ein oder andere in Zukunft ein Problem mit mir als Person hat, aber dem vielleicht meine Überlegungen gefallen, sagt, okay, ich lasse die Person jetzt mal beiseite, ich nehme nur das, was er quasi erarbeitet oder erdacht hat. Also aus diesem Gesichtspunkt finde ich, ist es ziemlich respektlos gegenüber der Person mit der Urheberschaft, zu sagen, na, ich trenne jetzt quasi Kunst oder in dem Fall Philosophie vom Philosophen oder Künstler, Künstlerin.
Da gibt es zwei Punkte. Der erste ist, ich würde mal sagen, Kunst, und deshalb habe ich das auch ein bisschen eingebracht, hat das Problem, dass der Künstler oder die Künstlerin vielleicht dem Werk dann doch, so wie du es beschreibst, etwas näher steht, würde ich sagen, als jetzt vielleicht die Philosophie. Und gerade bei Immanuel Kant zeigt sich, wir können so viel mehr eigentlich über Kants Denken lernen, wäre jetzt die Sache, wenn wir die Person Kant außen vor lassen, wenn wir seinem Denken einfach Raum geben. Und das ist nämlich das Spannende an der Philosophie, im Gegensatz, würde ich jetzt sagen, zu einem künstlerischen Werk, dass da vielleicht ganz wenig von dem drinsteckt, was die Person ist, sondern ein Gebäude entstanden ist oder ein Gedankengebäude, ein Experiment entstanden ist, das ganz weit über das persönliche Empfinden und den persönlichen Vollzug hinaus verweist. Und Punkt 2 wäre, gerade bei Kant und bei seiner Moralphilosophie ist ja das so, dass die diametral dem widerspricht, wie er als Person verfahren ist. Ob er ein zerrissener Mensch war oder nicht, das wissen wir nicht ganz genau. Wir würden auch nicht viel über Kant lernen, also vielleicht über ihn als Person, aber was bringt uns das schon? Es bringt uns nicht weiter, ja, in seinem Denken, wenn wir uns fragen, warum war er so als Person oder hat sowas niedergeschrieben, während ja eigentlich genau dieses Denken an eine gesamte gemeinsame Menschheit, diese radikale Pazifismusforderung und so weiter, wenn die ja dem so diametral entgegensteht. Also ich würde sagen, das ist nochmal was anderes als eine künstlerische Person, die ein Lied schreibt, in das ich vieles hineininterpretieren kann und dann sage ich eben, naja, da steckt so viel Schmerz drinnen und so weiter. Die Person ist zwar irgendwie grässlich, aber da kann man dann die Diskussion aufmachen. Okay, dann höre ich das Lied halt nicht mehr. Entweder wenn ich jetzt sage, wie du, will ich nicht, ich will nichts mit der Person zu tun haben. Andere sagen dann wieder, naja, muss man trennen und so weiter. Aber bei der Philosophie ergibt sich da für mich etwas ganz anderes, weil ja hier nicht ein Kunstwerk da ist, das irgendwie daneben steht, sondern diese Philosophie widerspricht vollkommen dem, was da in anderen Texten oder vielleicht gelebt in dieser Zeit vorkam. Das ist irgendwie, das so dem Ganzen den Boden raubt. Ja.
Ich glaube, das Problem jetzt an dieser Diskussion, die wir beide jetzt hier führen, ist tatsächlich die Tatsache, dass wir ein bisschen aneinander, glaube ich, vorbeidiskutieren. Mir geht es jetzt gar nicht darum, dir abzusprechen, dass es nicht wichtig ist, sich nach wie vor mit Personen wie Kant oder Aristoteles zu beschäftigen. Okay. Um das geht es mir nicht. Das habe ich nämlich gemeint mit meiner Interpretation von Kunst und Künstler in Trennen, weil nur, also ganz im Gegenteil, ich finde nämlich, das Problematische dran ist, wenn man das trennt und wenn man eine Form, also erstens tut man den Philosophen, der Philosophin Unrecht, wenn man quasi sagt, aufgrund von, ich sage jetzt mal persönlichen Indifferenzen, lasse ich die Person, die das geschaffen hat, außen vor. Also man beraubt ja eigentlich quasi das Urheberrecht mehr oder minder, weil man rezitiert es dann vielleicht, aber grundsätzlich will man eigentlich die Person drumherum nicht dabei haben, was ich für fatal halte, weil es nämlich diesen schönen Aspekt, den wir Menschen im 21. Jahrhundert fast schon verloren haben, diese Graustufen des Menschseins. Wir versuchen so stark mittlerweile in Schwarz und in Weiß zu denken, es knüpft perfekt an die letzte Folge an, wo ich ja darüber geredet habe, dass wir in dieses Links und Rechts denken.
Absolut.
Ein Mensch wie Kant war nicht nur ein Rassist und war nicht nur ein Idealist. Er war ein Kind seiner Zeit, auch wenn der Begriff jetzt schwierig ist, aber er war ein Kind seiner Zeit. Er hatte aber gleichzeitig massiv avantgardistische Gedanken in dieser Zeit. Er hatte seine Quirks wahrscheinlich, er hatte seine Routinen, die für manche Personen komisch sind. Was typisch für eine Person aus seinem Zeitalter ist, dass er sich angemaßt hat, über fremde Völker zu schreiben, obwohl er sein Grätzl nie verlassen hat. Da gibt es ein ganz spannendes Buch, ich werde es vielleicht recherchieren und euch dann reinschauen, von einer Miss irgendwas aus England, eine Frau, eine Autorin, war damals Bestseller-Autorin, eine der ersten Frauen im englischen Sprachenraum, die richtig viele Bücher verkauft hat, in ihrem kleinen Büchlein über die Völker der Menschen. Wo sie, obwohl sie ihr kleines Schlösschen oder ihre kleine Villa in Südengland niemals verlassen hat, quasi ellenlang Seiten geschrieben hat über die Völker und wie sie denn drauf sind. Und warum die Briten das beste Volk sind. Obwohl sie weder ein Buch, weder ein Wissen noch sonst irgendwas über diese Völker besessen hat.
Anmerkung der Redaktion. Bei der Autorin handelt es sich um Favell Lee Mortimer und ihre Reiseberichte respektive Reiseführer über die Scheußlichkeiten der anderen Länder. Eine Ausgabe mit gesammelten Berichten findet ihr in den Shownotes.
Vielleicht noch deshalb, und das wäre ja schön, wenn du meinem K.O.-Gedanken in dem Fall zustimmst und wir uns beide heute die gepuderte Perücke Immanuel Kants aufsetzen können, ohne den Meisterdenker Kant zu feiern. Das ist mir nämlich ganz wichtig. Ich glaube, viele Podcasts und viele Museen, viele Bücher derzeit, die gerade ausgekoppelt werden, feiern gerade wieder diesen Meisterdenker Kant. Und das finde ich extrem problematisch, dieses Meisterdenkertum, weil da schlittert man wirklich in diese Falle hinein, einen Personenkult zu betreiben. Ich möchte es eben umkehren. Ich möchte sagen, der Inhalt seiner Philosophie ist so enorm wichtig, dass diese an manchen Rändern kratzende Rassismuskritik, die dann eben die Person mit vereinnahmen will, was zu Recht so geschehen sollte, aber auch damit seine Philosophie nach unten zieht und vor allem den Universalismus etwas zunichte macht. Ich denke mir, die Idee oder der Inhalt des Universalismus ist eine so starke, wenn auch in Europa entstandene und unter dem Vorwurf stehende, eurozentristisch zu sein, aber so eine starke Idee, so eine großartige Friedensidee, die es wert ist, dafür zu kämpfen, mit pazifistischen Mitteln, muss man jetzt sagen, aber dafür zu stehen, dafür einzustehen. Der Gedanke des Universalismus, und das wird ihm immer wieder vorgeworfen, ist die, dass er verkennt, dass es ganz viele unterschiedliche Kulturen, Weisheitskulturen auch gibt. Da wären wir bei unserer One-Piece-Folge mit östlicher und westlicher Weisheit.
Man weiß, man ist im Podcast-Game angekommen, wenn man mehrfach in einer Folge schafft, auf ältere Folgen zu referenzieren.
Richtig, hier ein Shoutout an die Folge zum Thema One-Piece. Da haben wir uns ein bisschen über östliche und westliche Weisheit unterhalten. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, es ist nicht nur ein Anliegen, sondern es ist eine Pflicht, sich universalistische, moralische Normen beizubehalten und für die einzustehen. Also so etwas wie die Menschenrechte, es kann keinen Staat, keine Gemeinschaft geben, die hinter diese Menschenrechte zurückfallen. Zumindest sollten wir dafür sorgen, dass dies ein internationales Anliegen ist, dass die Menschenrechte, egal in welcher Diskussion sie auftreten, überall als universalistisches Gesetzhaftigkeit durchgesetzt werden. Auch wenn ihre Geschichte eurozentristisch ist, auch wenn sie von einem Philosophen ihren Ursprung genommen haben, der selbst wirklich ein grässlicher Rassist möglicherweise war, auch in seinen Schriften. Jetzt die Frage an dich, um meinen K.O.-Gedanken noch einmal stark zu machen. Dieser moralische Universalismus, der in Kants Ideen und auch in seinen Vorläufern und in seinem gesamten Nachfahren bis zu den ganzen Philosophinnen und Philosophen der Gegenwart ihren Ursprung genommen hat, ist es wert, daran festzuhalten, das zu verteidigen, trotz des Vorwurfs und der Tatsache, dass Kant ein grässlicher Rassist war, dass er Dinge geschrieben hat, die heute so nicht mehr stehen gelassen werden können und dass er vielleicht als Person auch wirklich in seinem, im Denken seiner Zeit verankert war, obwohl es auch in seiner Zeit schon andere Denkmuster, Antikolonialismus und Denker gab, die das auch schon anders gedacht haben.
Lass mich so sagen. Also erstens vorweg, ich gebe...
So beginnen deine schönsten Sätze.
Ja, ich gebe da mal den Punkt mal vorne weg. Weil, ich würde es zwar nicht sagen, trotz Kants Person, sondern gerade wegen Kants Person.
Ah, das ist schön.
Weil es eben diese... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass auch nur ein einziger Denker der Neuzeit, von der Aufklärung bis hin ins frühe 20. Jahrhundert... Du weißt ja von mir, ich bin ja ganz angetan von Heidegger. Und da müssen wir gar nicht erst reden, was der für ein Mensch war.
Wer bis hierhin durchgehalten hat, Kanz, muss man nicht erklären, wer Heidegger war.
Wirkmächtigung all die Jahrhunderte hinweg ist zu groß, um einfach zu sagen, nein, wir beschäftigen uns jetzt nicht mehr damit. Ich finde es wichtig, in der Kunst wie in der Philosophie oder der Wissenschaft allgemein, sich eben mit allen Facetten eines Denkers oder einer Denkerin zu beschäftigen. Und es ist, finde ich, nicht zielführend zu sagen, diese Person war vielleicht eine grausame Person, war sie für ihre Zeit eine extrem grausame, aber eigentlich eine durchschnittlich grausame Person, weil das quasi alles in allen Abstufungen sind. Und eine Person kann damals, wahrscheinlich waren 80% aller in Königsberg lebenden Personen Rassisten, aber vielleicht haben nur 5%, und Kant war wahrscheinlich einer drunter, sich die Gedanken darüber gemacht, vielleicht weil er auch die Privilegien dafür hatte.
Natürlich, ja.
Das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema und würde ein anderes Fass machen. Aber zu überlegen, hey, so wie die Welt aktuell funktioniert, ist es nicht okay. Es gibt auch diesen einen, es war nicht Agil, ein spanischer Theologe aus dem Mittelalter, Philosoph, der bei den ersten Eroberungszügen der Spanier in Südamerika schon gesagt hat, so wie wir aktuell handeln und dort Menschen zwangsmissionieren, das ist nicht im Sinne Gottes. Und so können wir nicht handeln. Also auch selbst da, und der war aber davon überzeugt, dass Missionieren die einzige richtige Möglichkeit ist. Mhm. Aber er hatte die Art und Weise kritisiert.
Mhm. Anmerkung der Redaktion. Der Philosoph, auf den Schwarzwald hier anspielt, war Michel de Montaigne, ein französischer Denker, der im 16. Jahrhundert das spanische Königreich hinsichtlich ihrer Vorgehensweise in Südamerika scharf kritisierte.
Und ich glaube, genau deswegen ist es immer wichtig, sich das nie voneinander zu trennen. Ganz im Gegenteil, es macht das Ganze ja spannender. Wie kann eine Person, die zum einen so eine starke Ablehnung oder eine Abwertung von anderen Personengruppen aufweist, gleichzeitig sagen, aber es braucht so etwas wie eine universelle Moral, eine universell geltende Ethik, an die sich jeder halten kann.
Es gibt auch eine unhintergehbare Würde des Menschen.
Ja, aber somit würde ich sagen, wir haben jetzt sehr viel kantianisches Gedankengut abgearbeitet.
Genau, vielleicht an dieser Stelle nochmal, meinem eigenen Vorsatz habe ich absolut unterlaufen, weil ich wollte nicht in eine Podcast-Folge reinkippen, in der ich Kant wieder so zum Meisterdenker stilisiere, auch wenn natürlich Kant ja und jetzt ist sein Geburtstag und da wird die Folge geehrt und so weiter. Aber es ging mir einfach darum, das System nochmal zu denken und wie sehr das eigentlich uns als Wesen, die auf diesem kleinen blauen Planeten durchs All rasen, helfen könnte, wenn wir ein paar Dinge der Moralphilosophie, die hier entstanden ist und ihre Wurzeln hatte, wenn wir die umsetzen würden. Ohne jetzt schon wieder in dieses Narrativ hineinzufallen, wie toll nicht das Gedankengebäude Kants und sein gesamtes Denken und er als Person war.
Ja, und somit würde ich sagen, gehen wir in Runde 3 in unsere, wie es so schön heißt,
Denkschelle.
Ganz genau.
Round 3, fight!
Ja, lieber Seidel, in der Denkschelle präsentiert der jeweilige Nicht-Challenger der Folge das Thema der nächsten Folge. Und du hast mich ja darum gebeten, mal meine Komfortzone zu verlassen. Das wird nächstes Mal nicht der Fall sein. Aber ich habe mir für übernächstes Mal schon was dahingehend vorbereitet.
Wie feig.
Tja.
Aber ich freue mich.
Für nächste Folge habe ich aber mal einen anderen Ansatz gewählt. Und zwar möchte ich über eine Person sprechen, deren Name da lautet Toby Fox.
Toby Fox.
Wird dir jetzt voraussichtlich nichts sagen, wird dir aber ab nächster Folge tatsächlich ein Begriff werden. Für alle, die es nicht abwarten können, googelt mal den Namen. Er ist mitunter der Entwickler des Indie-Hits Undertale gewesen, der heuer sein 10-jähriges Jubiläum feiert. Zu dem Spiel möchte ich später in diesem Jahr, im September, dann passend eine Folge eventuell machen. Aber für jetzt, für den Augenblick, geht es mir tatsächlich um die Person und den Komponisten Toby Fox.
Das heißt, wir kommen zum Gaming, aber
vor allem zur Musik.
Großartig. Ja, da freue ich mich schon irrsinnig drauf. Ja, und allen, denen noch immer die Köpfe rauchen, liebe Ringhörerinnen und Ringhörer von unserer Kant-Folge, schreibt uns bitte Kritik, schreibt uns Anregungen, wenn wir euch irgendwas schuldig geblieben sind, wenn euch irgendetwas fehlt, wenn wir Kant vielleicht vollkommen falsch interpretiert haben oder irgendwelche philosophischen Ausgrätscher oder wie sagt man da im Österreichischen, ja, ein gestrecktes Bein oder sowas in die Philosophie des deutschen Idealismus reinrasen lassen. Also die rote Karte bitte an uns. So, genug der Fußballmetaphorik.
Genau, fürs Ende der Folge gibt es noch einen kleinen Flachwitz. Wie nennt man einen Wiener Philosophen? Immanuel Grant.
Gut, danke dafür, lieber Schwarzwald.
Ich würde sagen, wir schließen die Folge.
Und wir wünschen euch good fight.
And good night.
You still listening, gentlemen? That last few minutes might have been a little...